Das ist Max Czollek und hier ist Wem gehört Deutschland? Der Podcast des Haus der Kulturen der Welt, Berlin. Und mein Gast ist heute Nayka Furutan. Derzeit läuft es nicht so gut für die plurale Demokratie und das postnationalsozialistische Deutschland. Denn aktuell sehen wir uns mit einer politischen Bedrohung konfrontiert, von der wir hofften, sie käme nicht mehr zurück. Und nicht nur hofften, ein guter Teil der Stolzerzählung dieses Landes basiert ja auf dieser Idee, dass man die Gewalt der Vergangenheit beispiellos und nachhaltig aufgearbeitet hat. Mit der politischen Realität ist dieses Selbstbild erheblich ins Wanken geraten. Und wie das so ist, wenn das eigene Selbstbild wankt, hat sich die deutsche Gesellschaft zugleich auf die Suche gemacht nach Schuldigen. Irgendwer muss ja die Verantwortung tragen dafür, dass die Dinge gerade nicht so gut laufen. Und das sind sicherlich nicht wir. An den Schuldigen, die diese Gesellschaft ausmacht, lässt sich also auch ablesen, wer nach wie vor dazugezählt wird von der Dominanzkultur, die immer noch glaubt, bestimmen zu können, wer deutsch ist und wer nicht. Ich sage das genau so, weil ich zugleich behaupten möchte, dass dieses Land sich in den vergangenen Jahrzehnten weiterentwickelt hat. Es gibt eben nicht mehr die Deutschen, wir und die anderen, die erstmal lernen müssen, sich zu benehmen. Erstens benehmen Deutsche sich aktuell auch nicht besonders gut und zweitens haben mittlerweile ein knappes Drittel der Deutschen eine Migrationsgeschichte, von Queers, Sinti und Roma, Juden und Jüdinnen, die schon viel länger hier leben, ganz zu schweigen. Deutschland ist also, um es in den Worten des Kanzlerkandidaten und vermutlich auch zukünftigen Kanzlers Friedrich Merz zu sagen, unaufhaltsam beides geworden. Das urbayerische Gilamoos und der migrantische und linksprogressive Stadtteil Berlin-Kreuzberg. Dieser Podcast heißt Wem gehört Deutschland? Und mein Name ist Max Czollek. Die erste Folge möchte ich mit Professor Dr. Nayka Furutan beginnen. Nayka ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der HU Berlin und dort Abteilungsleiterin am Berliner Institut für empirische Integration und Migrationsforschung. Außerdem ist sie Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung DEZIM. Und zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Transformation von Einwanderungsländern in postmigrantische Gesellschaften, Islam- und Minderheitenpolitiken sowie Radikalisierung, Rassismus und Islamismus. 2019 erschien ihr Buch »Die postmigrantische Gesellschaft – Ein Versprechen der pluralen Demokratie« im Transkript Verlag. Nayka, schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Am 20. März fand ja unsere Auftaktveranstaltung der Gesprächsreihe Heimatisierung hier im Haus der Kulturen der Welt in Berlin statt. Das Event trug den Titel Das postmigrantische Jahrzehnt. Und mit dabei waren neben dir, Nayka, auch die Maxim Gorki Theaterintendantin Shermin Langhoff und der Soziologe und Aktivist Kwesi Aikins. Titel des Gesprächs war derselbe, den wir auch dieser Folge gegeben haben, das postmigrantische Jahrzehnt. Und diesen Titel, Nayka, den hast du mal in einem privaten Gespräch benutzt. Das war Ende 2024 nach einer Veranstaltung, die wir beide in Hamburg hatten. Wir hatten auf einem Panel gesessen, bei dem ging es irgendwie auch um Deutschland, Europa und den immer weiter zunehmenden Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und irgendwie hatten wir danach den Eindruck, dass das noch nicht genug gewesen war. Also unterhielten wir uns weiter mit einem alkoholfreien Bier an der Hotelbar. Erinnerst du dich noch, Nayka?
Selbstverständlich erinnere ich mich. Und ich erinnere mich auch darüber, wie wir auf das postmigrantische Jahrzehnt kamen. Vor allen Dingen, weil wir darüber gesprochen haben, was sich nach dem 7. Oktober in den Gemeinschaften und Communities verändert hat, die vorher in dem Jahrzehnt, das davor gelagert war, sehr viele Dinge gemeinsam in Allianz getan hatten. In dem Falle jüdische Communities und muslimische oder migrantische Communities. Und wir stellten uns die Frage, ob das, was nach dem 7. Oktober an Verunsicherung, vielleicht auch an Rückzügen und Misstrauen passiert ist, umgekehrt ist gleichzeitig mit dem 7. Oktober auch ein Zusammenwachsen innerhalb dieser Communities zu beobachten gewesen. Also durchaus eine ambivalente Entwicklung, ob wir jetzt davon sprechen können, dass das postmigrantische Jahrzehnt durch den 7. Oktober zu Ende gekommen ist, jetzt etwas Neues beginnt, für das wir noch keinen Namen haben, oder ob wir uns weiterhin noch da drin befinden.
Und das ist ja eine doppelte Bewegung, über die wir gesprochen haben und die wir beide ja jeweils von unseren Punkten aus, vielleicht unseren Arbeitsorten aus wahrgenommen haben. Nämlich einerseits diese Erschütterung, die der 7. Oktober innerhalb der im weitesten Sinne postmigrantischen Communities ausgelöst hatte. Einfach weil vielleicht die Solidaritätsräume, die Selbstverständlichkeit der Solidarität, die man erwartet hatte, weil die nicht so funktioniert hatte, vielleicht von allen Seiten tatsächlich, wie wir gehofft hatten. Und gleichzeitig aber auch eine Politik, die zu diesem Zeitpunkt langsam und dann immer schneller angefangen hat, nach rechts zu schwenken und dabei auch die zivilgesellschaftlichen und kulturellen Strukturen in den Blick zu nehmen, die ja die Basis waren für das sogenannte postmigrantische Jahrzehnt, was ja von zivilgesellschaftlichen Akteuren, nicht zuletzt dem Maxim-Gorki-Theater in Berlin, maßgeblich angeschoben und als Plattform ermöglicht worden ist. Das ist die eine Seite, die Communities, aber was machen wir mit dieser politischen Seite? Hast du diese Entwicklung auch begleitet mit deiner Forschung?
Ja, und vielleicht kann man auch noch mal sagen, dass das postmigrantische Jahrzehnt ja so ein bisschen so dahingeworfen ist. Weil ab wann fangen wir an, das Postmigrantische zu zählen? Wenn wir uns überlegen, dass Shermin Langhoff diesen Begriff eingeführt hat, im Grunde genommen für das postmigrantische Theater, und das hat sie bereits gemacht, als sie noch Intendantin im Ballhaus war. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das das Jahr 2008. Dann wären wir natürlich jetzt schon im postmigrantischen Jahr 17. Mhm. Aber das Jahrzehnt ist vielleicht auch gar nicht so sehr ein numerisches Jahrzehnt, was wir in tatsächlich einer Kategorie von 1 bis 10 Jahren enden lassen, sondern vielleicht vielmehr ein Gefühl, das uns die letzten Jahre begleitet hat, in denen wir zusammengewachsen sind als neue Gruppe, wie auch immer man diese Gruppe definiert, vor einem pluralen Zusammenschluss. Also sobald man versucht, Pluralität zu benennen und zu beziffern, scheitert man unweigerlich an der Prämisse von Pluralität. Sie ist eben nun mal oft amorph und lässt sich nicht ganz konkret benennen in, dazu gehören jetzt die Migranten, dazu gehören die jüdischen Nichtmigrantinnen, dazu gehören die Personen gänzlich ohne Migrationshintergrund, die sich aber auf eine politische Haltung der Pluralisierung von Gesellschaft eingelassen haben, die im letzten Jahrzehnt, benennen wir es mal einfach, lassen wir es mal bei diesem amorphen Jahrzehnt, die eben in diesem Jahrzehnt vor allen Dingen davon angetrieben war, das Versprechen der pluralen Demokratie, das nämlich vor allen Dingen angetrieben ist durch Artikel 3 des Grundgesetzes, nämlich den Gleichheitsgrundsatz, dass kein Mensch aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Religion, seiner Rasse, so steht das immer noch drin, etc. benachteiligt werden sollte, darf. Davon angetrieben hat sich natürlich etwas entwickelt, in dem die Idee von Pluralität nicht nur eine war, die gekoppelt ist daran, hier sind viele Migranten und Migrantinnen, sondern wir sind eine Gesellschaft von Unterschiedlichen mit dem Recht auf Gleichberechtigung. Und dieses Recht ist nicht nur eine normative Illusion, sondern sie ist im Grundgesetz festgeschrieben und aber noch nicht erfüllt. Und damit dieses Recht in Erfüllung tritt, schließen wir uns zusammen, sodass wir nicht mehr nur eine Minderheit sind, sondern konstitutiv werden, möglicherweise sogar den Gedanken so in die Breite tragen, dass wir eine Masse haben, die groß genug ist, um Politik zu beeinflussen. Und damit hatten wir Erfolg und jetzt sind wir an ein Ende gekommen.
Zeitgleich habe ich schon so ein bisschen den Eindruck, wenn ich zurückschaue, dass die letzten 10, 15 Jahre auch Jahre waren, die irgendwie günstig waren für dieses Reden und auch diese Praxen der Pluralität, weil es zusammenfiel mit einer Art Mode oder mit einer Art Fashion. Bis in die USA war es irgendwie üblich, auch für Unternehmen oder staatliche Einrichtungen oder auch Verlage, die Bücher produziert haben, sich Diversity auf die Fahnen zu schreiben. Ich glaube, es gibt kaum einen Begriff, der so erfolgreich war wie der Diversity-Begriff, innerhalb kurzer Zeit von deutschen Institutionen, Behörden aufgenommen zu werden. Möglicherweise auch, weil er nichts kostet, möglicherweise auch, weil er sozusagen schöne Fotos produziert, ohne tatsächlich eine Strukturveränderung einzufordern. Aber trotzdem eine Zeit, in der es wie ein aufnahmebereites Gegenüber gab. Und ist es nicht jetzt auch gerade eine Situation, die auch wieder in den USA deutlich endet? Also Firmen setzen sich jetzt nur noch für Diversity ein, wenn sie es wirklich wollen. Nicht, weil sie damit glauben, einer bestimmten Mode zu folgen sozusagen. Jetzt sieht man, wenn man so will, wer wirklich dahinter steht und wer es nur gemacht hat, weil es angesagt war. Also was sehen wir gerade? Ist es eine Mode, die wechselt? Ist es vielleicht aber auch ein handfester Kulturkampf, in dem wir uns gerade befinden?
Ich würde jetzt ein bisschen auch auf die empirischen Befunde schauen. Mhm. Die haben sich ja auch verändert über die Zeit. Wenn wir jetzt Thilo Sarrazin als Zäsur nehmen, vielleicht aber auch als Ankerpunkt, von dem aus dann eben mit Wucht ein Gegenmotiv eingefordert wurde, eine ganz widerständige neue Allianz entstanden ist, auch in Reaktion auf dieses Buch von Sarrazin, so müssen wir dann auch vielleicht noch mal ein paar Jahre vorher, vor Sarrazin gehen und uns überlegen, was hat denn überhaupt Sarrazin ausgelöst? Und wenn wir uns die Geschichte der Aushandlung des Deutschseins, jetzt sagen wir mal nach dem Zweiten Weltkrieg und seit der Gründung der Bundesrepublik und der DDR, immer wieder in Etappen vorstellen, dann erinnern sich alle an die ersten Gastarbeitererzählungen, wo es vor allen Dingen darum geht, diese Leute kommen und gehen wieder, die gehören nicht wirklich hierher. Das Ganze schlicht sich dann irgendwann aus und wurde zu unsere ausländischen Mitbürger. Und dann hatten wir die Wiedervereinigung. In der Wiedervereinigung hatten wir dann wieder ein Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Damit waren aber mitnichten die ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen gemeint, sondern vor allen Dingen ein deutsch-deutsches Zusammenwachsen auf Kosten der anderen, was ja auch ein sehr sozialpsychologisch oder machiavellistisch nachvollziehbarer Modus ist. Man zwei Einheiten, die eigentlich nichts miteinander verbindet, außer eine Erzählstruktur, weil sie sich einfach über die letzten Jahrzehnte in ganz unterschiedlichen politischen Systemen voneinander entfremdet hatten, wachsen jetzt zusammen, indem sie einen Dritten, ein anderes schaffen und sich von diesem anderen dann eben auch stärker abgrenzen können. Auch das prägte die Zeit vor Sarrazin, bis dann vor allen Dingen die Mitte der 2000er Jahre von einem wirklichen politischen Versuch gestartet waren, diese Anerkennung, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, tatsächlich auch zu hinterlegen mit einer neuen politischen Kultur. Es gab dann das erste Mal 2005, 2006 die Deutsche Islamkonferenz, gleichzeitig das erste Mal überhaupt einen sogenannten Integrationsgipfel mit dem nach vorne weisenden Gedanken, A, im Falle der Islamkonferenz, die Muslime gehören auch zu Deutschland. Und interessanterweise hat damals schon Schäuble gesagt, der Islam gehört zu Deutschland, ohne dass es zu großen Kontroversen à la Kulturkampf geführt hätte, sondern es wurde einfach als schlichte empirische Aussage verstanden. Und Angela Merkel hat den Integrationsgipfel gemacht mit einer großen rückwärtigen Anerkennung an die Gastarbeiter- und Gastarbeiterinnen-Generation oder Arbeitsmigrantinnen. Und von dort aus mit dem Blick nach vorne. Und als dann plötzlich 5 Jahre später Thilo Sarrazin diese Gegenerzählung dazu aufgemacht hat, Deutschland schafft sich ab durch genau diese Menschen, die jetzt gewertschätzt wurden von der Politik, hat man festgestellt, dass durchaus diese Menschen, um die es ging, nicht mehr bereit waren, das wegzuwinken oder wegzuhören, sondern ganz aktive Zusammenschlüsse stattgefunden haben. Und es ist ganz interessant, dass eure Frage, wer oder was ist Deutsch, wem gehört Deutschland, damals damit erwidert wurde, dass auf einmal unzählige migrantische Organisationen entstanden, die das Deutsch explizit im Namen trugen. Deutsch Plus, deutsche Generation, neue deutsche Medien, deutscher Soldat. Ja. Also ganz viel dieses Claimen von Deutschland. Und wir haben übrigens damals eine große Studie, eine bevölkerungsrepräsentative durchgeführt am BIM und genau die Frage gestellt. Und auch da festgestellt, irgendwie es gab eine Offenheit dafür zu sagen, Deutscher ist, wer einen deutschen Pass hat, Deutscher ist, wer Deutsch spricht. Und auch wer für sich selber in Anspruch nimmt, Deutsch zu sein, der gehört auch zu diesem Deutschland dazu. Und dann haben wir aber auch immer diese kurzen Ambivalenzen in den 30% gefunden, die dann gesagt haben, ja, wer ein Kopftuch trägt, kann nicht deutsch sein. Ja. Dahinter steckt, egal wie gut die Person Deutsch spricht, egal ob sie sogar deutsche Vorfahren hat, das sagen ja auch Konvertitinnen, sobald sie ein Kopftuch tragen, werden sie als nicht deutsch gelesen. Und dass auch gesagt wurde, wer mit Akzent Deutsch spricht, das waren auch fast 30%, kann nicht deutsch sein. Das war also so ein bisschen verschleiertes. Eigentlich kognitiv habe ich verstanden, das Deutschsein öffnet sich, aber es ist trotzdem mit bestimmten puristischen Gedanken verbunden, wie Sprachreinheit oder eben eine spezifische Religion.
Und ist es jetzt stabil? Was sagen da eure Zahlen? Oder wird es gerade mehr, diese Haltung?
Also wir haben diese Studie jetzt nicht nochmal repliziert, aber das ist ja das vielleicht Ambivalente. Du hast es eben selber gesagt, es wurde sehr viel erprobt, sehr viel gelernt. Wir können jetzt heute uns über Diversity mokieren, aber in dem Moment, in dem das anfing, war es etwas Besonderes, das erste Mal Abbilder von migrantischen Personen in einer Werbung zu sehen oder in einem Flyer für ein Unternehmen oder auf Werbung für irgendwie Zahnärzte. Also jetzt sagen wir, das war alles nur plakatiert, dahinter steckte nichts Nachhaltiges. Und das mag auch stimmen, sehen wir ja, weil es jetzt so schnell abgeschafft werden kann. Aber vielleicht ist das ein Fehler, aus dem wir lernen müssen. Ich will es nur nicht einfach so abfällig beschreiben, denn man darf nicht unterschätzen, was für ein symbolischer Moment ist, sich das erste Mal abgebildet zu sehen, im Mainstream, im Alltag, selbst auch im Konsum.
Ich finde das ganz wichtig, was du sagst. Ich glaube, die Einsicht, die wir in der Gegenwart gewinnen, bedeutet nur sehr selten, dass wir das auf die Vergangenheit überstülpen können, sondern heute wissen wir, dass eine Strategie, die gut funktioniert hat oder die aus Gründen funktioniert hat oder die wir aus Gründen überhaupt verfolgt haben, vielleicht heute eine Neuerung braucht, eine Aktualisierung, vielleicht auch eine andere Richtung eingeschlagen werden muss. Da komme ich gegen Ende von unserem Gespräch hin. Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Thema bleiben, was du auch gerade schon angerissen hast, nämlich dieses Zurückgehen in der Zeit. Postmigration, das postmigrantische Jahrzehnt, das reicht vielleicht 17 Jahre zurück, aber vielleicht auch nicht viel weiter als Begriff. Aber davor haben ja auch andere Dinge stattgefunden. Ne? Das gab davor Kanak-Attack als ausdrücklich auch künstlerisch diskursive Intervention in den Nullerjahren. Es gibt die Hip-Hop-Bewegung, die in den 80er und 90er Jahren sich organisiert hat. Es gibt die Antifa-Genschlik, die sich aus griechischen und türkischen, spanischen und italienischen GastarbeiterInnen zusammensetzte und organisiert hat, auch als eine Gruppe, um gegen rechte Gewalt zu widerstehen, um ihre eigenen Communities zu schützen. Die Geschichte der Widerständigkeit ist also länger, als wir uns das manchmal klar machen vielleicht. Und vielleicht auch als solche Labels, Postmigration manchmal zulassen, so in der ersten Intuition, dass ja die auch schon am Ende einer ganz bestimmten Entwicklung steht. Wollen wir darüber nochmal ein bisschen reden? Was gibt's denn davor schon? Wie kommt's überhaupt zur Postmigration als Modell? Wenn wir jetzt nicht nur Paulskirche nehmen, was sind so die Highlights für dich auch in der westdeutschen, vielleicht auch ostdeutschen Geschichte einer Selbstorganisation, auch vielleicht konzeptionellen Selbstorganisation von Pluralität?
Na, das Interessante ist ja, dass es diese ganzen Organisationen und Zusammenschlüsse in ganz vielfältiger Form gab. Nehmen wir mal den spanischen Elternverein, die sich zusammengeschlossen haben, vor allen Dingen, weil es darum ging, A, sich eben eine Masse zu geben, eine Critical Mass, mit der auch Politik machen eben stärker unterstützt wird. B, geht es natürlich und ging es auch darum, den eigenen Communities etwas anzubieten, sowohl die Möglichkeit, die spanische Sprache weiterzulernen, als auch die Unterstützung dafür zu gewinnen, dass in den Schulen eben auch die Belange der Kinder, die aus anderen familiären Strukturen kamen, ernst genommen und unterstützt wurden. Und man mag vielleicht erstmal denken, das ist kein unbedingt in dem Sinne politischer Zusammenschluss. Er hat aber dazu geführt, dass so etwas wie Selbstorganisationen begonnen haben. Der Unterschied vielleicht zum Postmigrantischen ist, dass eben diese Selbstorganisationen erstmal sehr stark angetrieben waren von dem Gedanken, als Ausländer, Ausländerin, die gleichen Rechte zu haben, nicht rassistische Erfahrungen machen zu müssen oder auch nicht Steine in den Weg gelegt zu bekommen, während die Idee des Postmigrantischen erstmal davon angetrieben war, gar nicht mehr als Ausländer oder Ausländerin gelesen zu werden. Mhm. Und dazwischen liegen ganz lange Aushandlungen der Frage, ist Deutschland ein Einwanderungsland, ja oder nein? Und wir erinnern uns natürlich, dass es dafür schon früh Bewegungen gab, auch für die doppelte Staatsangehörigkeit, dass aber dagegen auch massiv mobilisiert wurde, zum Beispiel in dieser großen Unterschriftenaktion, damals angeführt von Robert Koch von der CDU in Hessen. Und diese Idee, es werden Kämpfe gefochten und dann auch verloren, dass das nicht etwas ist, was wir nur jetzt ankern, 2025, sondern die Erfahrung ist ja schon, ich glaube, 1998 gewesen. Trotzdem, wenn wir das politisch denken, ist jeder Anstoß dieses Widerstandes auch wiederum ein Anstoß, etwas politisch zu sichern. Mhm. Und obwohl die doppelte Staatsangehörigkeitsfrage gescheitert ist, gab es eine Kommission, die sogenannte Süßmuth-Kommission im Anschluss dazu, die Frage bearbeiten sollte, ist Deutschland ein Einwanderungsland, ja oder nein? 2001 kam der Abschlussbericht dieser sogenannten Zuwanderungskommission. Und in diesem Abschlussbericht gab es dann diesen erstmalig politisch so formulierten Satz, Deutschland ist de facto ein Einwanderungsland.
Amtlich bescheinigt.
Amtlich bescheinigt. Und die Reaktanz, die das ausgelöst hat, also nach diesem Bericht kam sofort Friedrich Merz mit seiner Leitkulturidee, die uns ja auch als Wiedergängeridee immer wieder auch begleitet.
Ach, den kennen wir doch. Also Friedrich Merz hat die Leitkulturdebatte in den Nullerjahren.
In Reaktion auf 2001, Deutschland ist ein Einwanderungsland, kam immer dieses Konditionale. Ja, wir sind ein Einwanderungsland, aber dazu gehört dann nur jemand, der die deutsche Leitkultur akzeptiert. Das heißt, ein Entzug des Versprechens, Deutschland gehört uns allen, mit einer konditionalen Angelegenheit versehen, nur denen, die eben diese Leitkultur. Und auf die Frage, was denn diese Leitkultur sei, das wissen wir ja alle. Es hat uns ja das gefühlte Jahrzehnt begleitet, obwohl das natürlich jetzt schon viel länger ist, mehrere Jahrzehnte, kommen dann solche Sachen wie de Maizière, der sagt, in Deutschland gibt man sich die Hand oder man schaut sich in die Augen, kurz vor der Corona-Krise.
Das fand ich auch super. Und dann kommt die Corona-Krise und plötzlich schaut man sich, auf jeden Fall gibt man sich nicht mehr die Hand.
Und schaut sich in die Augen und nicht ins Gesicht.
Auf jeden Fall nicht
so
ins
gesagt,
Gesicht.
Man schaut sich ins Gesicht und das war ja dann nicht mehr möglich.
Aber da denke ich wirklich auch schon länger drüber nach, auch im Rahmen von diesem Projekt Maxim Gorki Theater und dem Versuch, diese auch tiefen Traditionen deutscher Theatergeschichte aufzugreifen, neu zu denken, den Kirschgarten so zu inszenieren, dass es eine Übernahme von GastarbeiterInnen der deutschen Gesellschaft ist und so weiter. Also immer wieder auch neue Perspektiven zu finden. Und mein Eindruck ist schon, dass diese ganze Leitkulturdebatte oder diese ganze Frage nach sozusagen Deutschheit versus die anderen, die kommen und noch nicht verstanden haben oder so, dass die ganz fundamental schief läuft an dem Punkt, wo sie diese deutsche Kultur als eine feststehende Größe behauptet und erst darüber eigentlich sagen kann und ihr gehört nicht dazu, während wir doch wissen und wenn wir uns die kulturellen Impulse der letzten Jahrzehnte anschauen, auch ganz genau nachvollziehen können, dass das, was wir heute deutsche Kultur nennen, eigentlich das Ergebnis all dieser Einflüsse gewesen ist. Es gibt keine deutsche Kultur jenseits einer Migrationsgesellschaft, jenseits von jüdischen Impulsen und so weiter und so fort. Und da können wir 100 Jahre zurückgehen und es bleibt der gleiche Befund. Also ist das nicht wie so eine Fundamentallüge, auf die man so ein nationalistisches Selbstbild immer wieder stößt, wenn man sagt, Postmigration oder radikale Vielfalt oder Desintegration oder so, um zu unterstreichen, das, was ihr glaubt, was dieses Land ist, das haben wir bereits mit aufgebaut.
Da musst du dich mit Shermin unterhalten, weil ich kenne mich mit Kulturfragen wirklich sehr wenig aus.
Shermin Langhoff, Intendantin vom Gorki-Theater, ja.
Aber was ich tatsächlich sagen kann, ist, dass zwischen diesen Großerzählungen, die wir versuchen aufzumachen, um Jahrzehnte oder Jahrhunderte zu begreifen, passiert ja auch etwas. Also diese Idee, die das Postmigrantische so antrieb, dieses neue deutsche Identität, überhaupt die Idee von nationaler Identität neu aufzurollen, das war übrigens auch nicht wirklich ein typisch deutsches Projekt. Mhm. Also zeitgleich 2010 haben auch die Franzosen ihre französische Identität ausgehandelt, die Engländer ihre englische Identität, weil natürlich diese Vorstellung von Gesellschaften transformieren sich in Einwanderungsländer Und was bedeutet das für diejenigen, die hier sind, in zweiter und dritter Generation? Gehören die in die nationale Erzählung dazu, auch wenn wir sie nicht retrospektiv einzählen können? Was können wir für eine aspirative, nach vorne gewandte, also entgegen der Idee von Leitkultur, die ja immer aus der Historie versucht zu erklären, wie die Deutschen wurden, was sie sind, war ja die Idee eines Leitbildes auch angeboten worden von vielen migrantischen Selbstorganisationen, weil dieses Leitbild nach vorne weist und eben eher vielleicht aspirativ beschreibt, wo möchten wir eigentlich hin, nicht wo kommen wir eigentlich her. Und in dieses, wo möchten wir eigentlich hin, entsteht natürlich ein Beziehungszusammenhang, der auch diejenigen mit eindenkt, die eben nicht schon immer hier waren oder Vorfahren haben, die nicht bereits in Generationen hier geboren sind. Das war ein bisschen dieser Antrieb der Zeit. Die ist kollidiert mit einem ganz anderen Momentum, nämlich als das alles begann, die Frage der Aushandlung von Neuzugehörigkeit, also sagen wir mal in Reaktion auf Sarrazin, obwohl ich das jetzt sehr so ein bisschen unilateral erzähle, aber nehmen wir das mal als Punkt, als widerständigen Moment, wo ganz viele Menschen in der deutschen Gesellschaft, und zwar nicht nur die Migrantinnen und Migranten selbst, sondern sehr viele sich zusammengeschlossen haben in diesem postmigrantischen Diskurs, Deutschland als etwas zu denken, das sich nicht in 01 Migrant versus Deutscher kodieren lässt, weil eben sehr viele migrantisch gelesene Menschen schon längst Deutsche waren, qua Staatsangehörigkeit oder weil sie eben zweiter, dritter Generation schon hier lebten.
Und selbst ein Name wie Sarrazin zeigt ja an, dass auch der irgendwann als Hugenotte wahrscheinlich nach Berlin gekommen ist.
Wahrscheinlich, ja, oder als Sarrazene. Also insofern wurde diese Diskussion sehr widerständig beantwortet, auch sehr kreativ. Das geht jetzt wieder in den Kulturraum. Mhm. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich 5 Jahre später mit der großen Fluchtmigration, die dann einsetzte, 2015, 16, nochmal einen ganz anderen Turning Point in die Debatte bekommen haben. Mhm. Und dieser Punkt, wir haben damals die Diskussion so geführt in den beginnenden 10er Jahren, als wäre es das jetzt, als wäre da so eine Linearität drin. Wir sind hier, unsere Kinder sind hier, die möchten nicht mehr als Migrantenkinder gelten. Es verändert sich dieses Deutsche, die deutsche Identität verändert sich. Und wir haben gar nicht damit gerechnet, dass so ein Faktor wie erste Generation überhaupt wieder so relevant werden könnte, wie es dann 2015 und 16 war. Und plötzlich waren die Begriffe, die wir so von uns wiesen, nämlich als Ausländerin angesprochen zu werden, wieder ganz, ganz real, weil fast insgesamt über die Zeit, erstmal in den ersten Jahren, schon weit über 1 Million Menschen nach Deutschland kamen, nach der Ukraine dann nochmal über 2 Millionen gesamt gelesen. Also Deutschland hat sich so verändert. Es sind sehr viele Menschen hier, die mit Akzent Deutsch sprechen, die Deutsch neu lernen, die Ausländer und Ausländerinnen sind, die im Transit sind, die gar nicht unsere Debatten von es kamen Arbeiter, es wurden Arbeiter gerufen und es blieben Menschen, sondern wir haben gar nicht mehr unbedingt diesen Impuls, das so zu erklären, dass jeder, der kommt, für immer bleiben will, sondern die Welt ist globaler geworden. Migration ist ein viel punktuellerer Prozess geworden. Alles das müssen wir natürlich in diese Fragestellung, die du am Anfang hattest, warum endet das postmigrantische Jahrzehnt, eben auch mit eindenken.
Und das ist ja auf eine Weise, führt ja auch zurück auf den Anfang unseres Gesprächs gerade, dass ja, wenn vielleicht mit dem 7. Oktober folgende die politischen Differenzen, man könnte auch sagen die politische Vielfalt der postmigrantischen Communities sichtbar wird, die sich nicht automatisch über den Begriff des postmigrantischen als gemeinsame Zielsetzung vermittelt, dass das natürlich auch für die anderen Aspekte von Vielheit gilt. Die postmigrantische Community in Anführungsstrichen jetzt, die ist halt auch sehr unterschiedlich und die ist an unterschiedlichen Punkten und hat deswegen auch unterschiedliche Forderungen und Bedürfnisse und Ideen. Also sprich, vielleicht ist es auch ein Erwachsenwerden einer Community, die sich erst noch sozusagen weit außenstehend vielleicht organisiert über einen Begriff und jetzt immer weiter ausdifferenziert, je weiter sie in die Gestaltung kommt oder hineinkommt. Könnte man also sagen, das ist eigentlich fast schon auch Ausdruck eines erfolgreichen Prozess ist, wenn wir über das Ende des postmigrantischen Jahrzehnts sprechen?
Das müssen wir uns halt jetzt gut überlegen und es auch gut beobachten, logischerweise. Es liegt ja auch viel daran, wie definiert man dieses Post. Mhm. Wir können es uns ja auch leicht machen und sagen, das Post ist einfach ein chronologisches Post und wir beobachten, wie sich grundsätzlich etwas nach Migration verändert, Postmigration. Also der Mensch, der migriert, die Nachbarn, zu denen dieser Mensch in Bezug gesetzt wird, die Gesellschaft, die sich auf neue Sprachen plötzlich einrichtet. Wer von uns hat damit gerechnet, dass plötzlich Ukrainisch eine Sprache wird, die wir in so vielen Gemeinden hören? Mhm. Also wir sind auch flexibler geworden, uns darauf einzustellen. Also das chronologische Post, das wird natürlich nicht aufhören. Wir werden Migration haben und immer danach eine Postmigrationssituation. Aber in dem Post war ja nicht nur dieser deskriptive Aspekt, sondern dahinter lag auch immer so etwas wie ein kritischer Aspekt. Ist wirklich überall, wo Migration draufsteht, auch Migration drin? Mhm. Oder werden eben fundamentale sozialpolitische Fragen einfach immer nur an Migration getackert, um die Schuld woanders hin abzuschieben? Mhm. Also, dass wir hier nicht genügend Wohnungen gebaut haben, die sich Menschen leisten konnten, die kein Geld haben, oder dass wir sukzessive ab 2008 mit der Austeritätspolitik und der schwarzen Null am Strukturabbau Deutschlands eben, dass die Politik daran beteiligt war, das war erstmal alles vor der großen Fluchtmigration. Mhm. Im Kopf der Leute verkoppelt sich das miteinander, dass die Kommunen ausgeblutet sind, dass es die Schwimmbäder kaputt sind, die Schulen marode sind. Oder dass die Deutsche Bahn nicht pünktlich fährt. Irgendwie hat das alles mit Migration zu tun. In den Debatten und Diskursen. Dass Deutschland plötzlich sich abschafft oder nicht mehr das ist, was es früher war. Alles das wird gekoppelt an dieses dysfunktionale Erzählen von Migration. Und das wollte natürlich das Postmigrantische mit einer gewissen Leichtigkeit und einer ein bisschen auch der Idee von Migration ist schön, einer gewissen Beauty-Erzählung von Migration auch aufbrechen. Plus das, was ich eingangs schon gesagt hatte, dieser normative Aspekt, Gesellschaften nicht mehr in 01 zu lesen, also in einer binären Trennkategorie von Migranten und Deutschen. Alles das steckt in dem Post drin. Und wenn wir sagen, es kommt zum Ende, müssen wir uns immer fragen, was kommt hier eigentlich zum Ende?
Und ist es vielleicht auch nur sozusagen das Aufschlagen eines neuen Kapitels? Das Heimatenprogramm, was wir hier am Haus der Kulturen der Welt gestalten, zusammen mit Ibu Diop, bewegt sich irgendwo zwischen dem Versuch einer Ergebnissicherung, also einer Sammlung der Dinge, die wir geschafft haben und hatten, und der Frage, wie wir jetzt vielleicht eine Möglichkeit finden, genau da weiterzumachen, also das Projekt Plurale Demokratie gemeinsam weiterzudenken. In deinem Schlussplädoyer letzte Woche, da sprachst du von der Möglichkeit einer pan-progressiven Bewegung. Was meinst du damit? Was könnte das sein, eine pan-progressive Bewegung? Was bedeutet dieses Wort überhaupt?
Ja, das ist ein bisschen entstanden aus genau diesem Aspekt, dass sich dieses Post langsam erschöpft. Wir haben ja auch wahnsinnig viele Posts, ja, von Postmoderne, was wahrscheinlich jedem Begriff ist, bis hin zu Postnationalismus, von Habermas, Postkapitalismus, Post-Ost, das ist ja dann vielleicht eher was Chronologisches. Also dieses Post hat uns begleitet in Form von einer Art Dekonstruktion der historischen Lesart von vielem und auch der gesellschaftlichen Komposition, aus der wir wahrscheinlich jahrzehntelang Europa gelesen haben. Mhm. Und irgendwann ist aber so bei vielen Denkern und Denkerinnen hat sich so dieser Moment eingeschlichen, dass eine einfache Dekonstruktion nicht ausreicht, dass vielleicht die Gesellschaft müde ist vom Kritisieren und dass vor allen Dingen, weil wir jetzt mit so einer übermächtigen AfD konfrontiert sind, die im Grunde genommen die Kritik viel weitergetragen hat in einer Art Defätismus. Alles ist schlecht, alles ist pessimistisch. Egal, was man anbietet, alles wird niedergeredet. Und hier kam der Gedanke auf, ein bisschen zu suchen, gibt es nicht Möglichkeiten von strategischen Allianzen? Die haben sich natürlich auch im letzten Jahr immer wieder aufgetan. In vielen Demonstrationen sind Menschen gelaufen für eine plurale Demokratie, die in üblichen Verhältnissen vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Nehmen wir mal, keine Ahnung, Omas gegen Rechts und Zentralrat der Muslime. Vielleicht verbindet die im ersten Moment nicht viel, aber sie sind auf der gleichen Demo in der sie erstmal eine Position gegen Rechtsextremismus, aber auch gegen die autoritäre Wende vielleicht setzen wollen. Und nach den Korrektivrecherchen und diesen wirklich Millionenbewegungen in Deutschland hat man auch gesehen, es gibt manchmal einen vielleicht kleinsten, will ich es nicht nennen, gemeinsamen Nenner, auf den man sich einigen kann, auch wenn man in vielen Punkten unterschiedlich ist. Und da trifft man auch als Konservativer mit linken Positionen vielleicht auf diesem einen Nenner, wir möchten dieses Land nicht der AfD überlassen, zusammen.
Sehr schön. Ich dachte auch, vielleicht, in meinen guten Momenten, denke ich manchmal, vielleicht zeichnet sich da sowas wie einen antifaschistischer Konsens ab, der den doch Teile dieser Gesellschaft verbindet, selbst jene Teile, die sozusagen Angst vor dem Begriff Antifaschismus haben, aber dann nennen wir es panprogressiv und vielleicht funktioniert es dann besser als Angebot.
Vielleicht sage ich noch dazu, dass ich dieses Panprogressive eigentlich als etwas aufgesetzt hatte, was sich gar nicht auf Europa bezog, sondern ich arbeite jetzt im Moment sehr stark an einem Middle Eastern Futurism und der Gedanke kam vor allen Dingen auf, als im Iran 2022 die Frau, Leben, Freiheit, Revolution einsetzte und für viele Menschen von hier völlig unvorstellbar war, dass es im Iran eine feministische Bewegung gibt und dass auch noch in dieser feministischen Bewegung so viele Männer beteiligt sind, dass nämlich die 95% derjenigen, die für diese Bewegung gestorben sind, Männer waren, die für ihre Schwestern, Müttern und Frauen und Töchter ihr Leben gegeben haben und dass eben diese Art globalen Feminismus zu lesen, auch eben bedeutet, dass man ein bisschen von der Idee Abstand nehmen muss, alles, was irgendwie zu tun hat mit menschlicher Aufklärung und Bewegung, nur in Europa fundiert ist. Ja. Und diese Idee, du hast mich gefragt, was steckt hinter dem Wort? Also einmal steckt hinter dem Pan logischerweise eine Ausweitung. Und im Progressiven steckt die Idee zu schauen, wie kann sich unterschiedliche Formen von Gesellschaft nach vorne gewandt denken miteinander verknüpfen lassen. Also Feminismus vielleicht mit Multiethnizität, mit Climate Justice, Social Justice. Also alle diese Sachen, das ist ja nicht neu, aber sie zu suchen in genau den Ländern, die eigentlich nur mit Dystopie verknüpft werden und die dann in einen Bezug zueinander zu bringen, dass nämlich die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung im Iran logischerweise auch schon mit dem, was im arabischen Frühling gefordert wurde, zusammenhängt, dass es dort ein kontinuierliches Band gibt, das die Region durchaus an sehr unterschiedlichen Punkten miteinander verbindet und dass sich zu dem Progressiven auch noch ganz viele Nachhaltigkeitsgedanken, Architektur, sehr viel Klimabewegungen, dass die alle in der Region sind und quasi schon real utopisch existieren und gedanklich erstmal nur zusammengeführt werden müssten außerhalb dieser nationalstaatlichen Idee. Das steckt hinter dem Panprogressiven. Ich habe es jetzt nur auf Deutschland übertragen und dachte, das könnte vielleicht das Postmigrantische, wenn wir das Gefühl haben, es kommt zum Ende, ablösen.
Das finde ich ein super, auch letzter Gedanke für diese erste Folge dieses Podcasts. Ich habe mir vorgenommen, am Ende immer eine Frage zu stellen meinen Gästen. Du kriegst die jetzt als erstes gestellt. Der Podcast heißt ja, wem gehört Deutschland? Wem also, Naika, gehört Deutschland?
Also ich habe ja sehr viel Ärger bekommen für den einen Satz, den ich einmal in einer Zeitung geschrieben habe. Deutschland gehört den Menschen, die Deutschland bewohnen. Ich bleibe aber bei diesem Satz, weil ich einfach denke, Zugehörigkeit und Anspruch entstehen ganz oft lokal. Dort, wo du wohnst, damit identifizierst du dich mit den Nachbarn, den Nachbarinnen, der Straße, dem Supermarkt, der dort ist. Und das führt dich auch dazu, dein direktes soziales Umfeld zu formen. Also bleibe ich dabei. Die Menschen, die in diesem Land wohnen, denen gehört auch dieses Land.
Naika Furutan, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Wem gehört Deutschland? Ist ein Podcast aus dem Haus der Kulturen der Welt. Im Rahmen von Heimatisierung, einer Gesprächsreihe des pluridisziplinären Projektes Heimaten. Projektträger: Haus der Kulturen der Welt. Intendant und Chefkurator: Bonaventure Subejeng Ndikung. Stellvertretende Intendantin: Henriette Gallus. Moderation und Konzept: Wem gehört Deutschland? Max Czolek. Mixing und Mastering: Pool Artists. Sounddesign: Steffen Dix. Grafik: Studio Yukiko. Dieser Podcast wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Heimaten wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags.